Time to pray. Was ist das eigentlich für eine Zeit, in der wir leben?
Polykrise heißt es.
Ja, jetzt geht's wieder. Polykrise liest man. Und die Namen dafür kennen wir alle in- und auswendig. Ukraine, Klimakrise, Automobilkrise, jetzt VW. Bosch wird Mitarbeiter entlassen hier in der Stadt. Und die ganz persönlichen Krisen, die jede und jeder vielleicht haben mag, sind dabei noch gar nicht erwähnt. Bei mir selber so, mein Neffe liegt in diesen Tagen auf Intensivstation und bangt um sein Leben in diesen Stunden. Krise. Hilft beten? Das Sprichwort sagt, Not lehrt beten. Die Erfahrung sagt aber auch, Not kann auch Fluchen lehren, je nachdem, wie wir so veranlagt sind. Einige sagen, Beten lenkt vom Handeln ab. Es geht darum, etwas zu tun. Und manche spüren, ich kann erst das Richtige tun, wenn ich gebetet habe. Und vermutlich ist in jedem von uns beides, in einer unterschiedlichen Mischung, mal dies und mal jenes. Beten kennt viele Formen. Es gibt das gesungene Gebet, so wie heute Abend mit den Gospels. Es gibt das Lobgebet, den Lobpreis. Es gibt aber auch die Klage, komischerweise in unseren Gottesdiensten viel zu selten. Es gibt viel zu klagen. Es gibt natürlich das Dankgebet. Es gibt die gemeinsam gesprochenen Gebete. Und wer von uns kennt nicht auch so etwas wie ein Stoßgebet? Man kann mit Psalmen beten. Jesus hat mit den Psalmen gebetet. Da sind wir in guter Tradition. Und in den Psalmen kommt alles vor, alle Gefühle. Nichts ist dem Psalm fremd. Die Freude, die überschwängliche Freude, die Ekstase, aber genauso auch die Klage, das Schreien, bis hin zur Anklage, bis hin zum Hass. Gott ist nichts fremd, nichts. Katholiken kennen das Rosenkranzgebet. Wir können mit dem Körper beten. Wir können in der Stille beten. Man kann das Gebet mit dem Atem verbinden. Der Atem selber ist eigentlich Gebet. Menschen beten mit Worten, wie sie ihnen gerade einfallen, und manche beten mit Worten, die sie auswendig gelernt haben. Mit dem Vaterunser vielleicht. Und manchmal brauchen wir diese vorgefertigten Worte, weil sie wie so eine Halteleine sind, an der ich mich orientieren kann, wenn ich die Worte verloren habe. So Situationen kennen wir manchmal auch. Man kann beim Wandern beten. Und man kann, wie in der Ostkirche, immer wieder ein Gebet wiederholen, immerwährend. Betet ohne Unterlass, heißt es im Neuen Testament. Betest du? Wie betest du? Eine ziemlich persönliche Frage, sehr intim. Ist Beten vielleicht doch nur sowas wie ein besseres Selbstgespräch? Zu meinen Aufgaben gehört es seit vielen Jahren, Menschen dabei zu begleiten, Gebet kennenzulernen, beten zu lernen. Nicht, dass ich das wüsste, keineswegs, bleibt man Anfänger. Aber sie dabei zu begleiten in Kursen, in Exerzitien, in Seminarangeboten oder auch in Gottesdiensten. Was ist für mich Beten, Gebet? Für mich ist Gebet der Kern von allem. Wirklich der Kern. Beten heißt zunächst mal, ich bringe meine eigene Situation zum Ausdruck oder die Situation der Welt. Beten ist immer auch die Frage, wie geht es mir? Wie geht es der Welt, in der ich lebe? Wie geht es den anderen um mich herum? Manchmal ist das unmittelbar klar, dann spürt man das. Und manchmal brauche ich Zeit, um zu überlegen, wie geht es mir wirklich? Wie geht es unserer Welt wirklich? Unter den Katastrophen, die an der Oberfläche vielleicht sind. dann braucht es Zeit zu erspüren, wie es ist. Bin ich traurig oder bin ich fröhlich? Bin ich verwirrt oder bin ich ängstlich? Bin ich wütend? Bin ich aggressiv oder bin ich geduldig? Möchte ich am liebsten schreien vor lauter Ungerechtigkeit, die ich erlebe? Oder verschlägt es mir die Sprache, weil ich Ohnmacht spüre? Oder gibt es das Gefühl, dass in mir gut ist und das gleichsam alles zum Sprengen bringt, dass ich singen möchte und singen muss? Beten ist immer auch die Frage, wie geht's mir gerade ganz persönlich? Und wie finde ich die Welt vor, in der ich lebe? Beten heißt immer hineinspüren und wahrnehmen, wie die Wirklichkeit ist, mit beiden Beinen am Boden. Beten geht niemals an der Wirklichkeit vorbei, sonst ist es Vertröstung. So gesehen ist Beten hören, lauschen und mit unseren feinen Sinnen hineinspüren in die Realität. Und dabei können Worte helfen. Manchmal brauchen wir die richtigen Worte, manchmal leihen wir sie uns, um etwas zum Ausdruck zu bringen. Was ausgesprochen ist, das wird handhabbar. Und manchmal brauchen wir die Stille. Wir können mit unserem Körper beten, der mitunter manchmal mehr weiß als unser doch hin und wieder beschränktes Nachdenken, unser Kopf. Man kann beten, lade ich euch ein, das auszuprobieren, jetzt im Augenblick, indem ich einmal meine Hände auf meine Herzregion lege. Könnt ihr mal machen. Und da hineinspüren. Ich spüre mein Herz. Ich bin bei mir. Wie bin ich da? Beten braucht Sammlung, Einstimmung. Oder ich kann beten, indem ich die Hände öffne und ausstrecke. Auch das kann man einmal ausprobieren. Unser Körper hat eine Weisheit. Wie ist das, wenn ich die leeren Hände hinhalte? Was brauche ich? Was fehlt mir? Und wo bin ich angewiesen auf einen anderen? Was kann ich mir selbst nicht geben? Auch das ist Gebet. Und der Körper kennt viele Ausdrucksweisen. Kann man mal ausprobieren. Im stillen Kämmerlein vielleicht. Man kann sich hinstellen wie in einem Kreuz ausgespannt. Wenn ich in Spannung bin zwischen den verschiedenen Polen dieser Welt, wie fühlt sich das an und wo ist mein Herz, das Zentrum von allem? Das kann Gebet sein. Und mir hilft das sehr, mit meinem Körper zu beten. Unser Körper hat irre viele Ausdrucksweisen. Und immer geht es darum, in das Jetzt zu spüren. Nicht wie es sein könnte, nicht wie es war, sondern was jetzt ist. Gebet führt in den Augenblick. Der Augenblick ist die Zeit, die ich zur Verfügung habe. Gibt keine andere Zeit. Und dann rechnet das Gebet damit, dass es ein Gegenüber gibt. Dass einer hört. Dass das nicht irgendwie im unendlichen Weltraum verpufft, sondern Resonanz findet. Beten öffnet mich auf den anderen hin, auf den Größeren, auf Gott. Und dann ist Beten wie so ein Hineinlauschen, was von dort entgegenkommt. Welche Resonanz das in mir auslöst. Das ist ein Hineinlauschen in die Stille. Wir brauchen die Stille, gerade in einer Zeit, wo ständig geredet und gequatscht und Lärm ist. Nehmt euch Zeit für die Stille, einen kurzen Augenblick, um mich zu fragen, wo bin ich gerade? Die Stille ist dann nicht so, dass Gott antwortet wie bei Don Camillo und Pepone. Der antwortet anscheinend direkt. Das habe ich so, ehrlich gesagt, noch nie erlebt. Aber, dass in mir sich ein Gefühl regt oder dass mir etwas klarer wird, dass ich einen Gedanken habe, eine Intuition habe in der Stille, das kommt vor und das kennt ihr wahrscheinlich auch. Geben wir der Stille Raum und Zeit, dass das andere sich öffnen kann. Und ich muss gestehen, mir ist das selber das liebste Gebet, das Gebet der Stille. Lauschen, hinhören, was in mir aufsteigt. Manches aus meiner eigenen Geschichte, manches aus dem, was mich gerade so beschäftigt und manchmal etwas von diesem ungreifbaren Geist Gottes, der in unser Herz gelegt ist, in jede und jeden Einzelnen. Gott ist schon da. Der Mose erfährt das am Dornbusch. Ich bin da. Das ist die Beschreibung Gottes. Ich bin da. Jetzt. Und die Frage ist, wo bin ich? Bin ich mit meinen Gedanken hier und dort oder unterwegs oder gestern und in der Zukunft in die Gegenwart gehen? Wenn ich Exerzitienkurse begleite, zum Beispiel hier im Kloster Marienrode und Menschen sich treffen für eine Woche, um das Gebet der Stille kennenzulernen, dann ist das immer wieder ein Wunder, wie 20 Leute halbe Stunde um halbe Stunde in der Stille beten und wie dort etwas entsteht, was sie zusammenführt. Faszinierend. Wer in der Stille sich ausrichtet auf den Gott, der schon da ist, der kann dies Wunder erleben. Da passiert etwas, ohne dass wir begreifen, wie das passiert. Und da gibt es manchen, in dem selber etwas passiert, an Versöhnung, an Reifung, an Klärung, wie auch immer. Time to pray. Wir brauchen das Gebet. Ich brauche das Gebet, damit ich mich selbst nicht verliere, damit ich mich ausrichten kann auf den Gott, der ja schon da ist. Das Gebet holt mich aus meinen Zerstreutheiten zurück. Es klärt. Dietrich Bonhoeffer sagt, es liegt im Stillesein eine wunderbare Macht der Klärung, der Reinigung, der Sammlung auf das Wesentliche. Und was, wenn nicht Klärung, Sammlung auf das Wesentliche, Reinigung, bräuchten wir in unserer Zeit mehr in den vielen Krisen, die uns umgeben, damit wir spüren, worauf es wirklich ankommt, dass ich mich nicht wegreißen lasse von den vielen anderen Stimmen, die dieses und jenes möchten, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob es die Würde des Menschen bewahrt. Es liegt im Stillesein eine wunderbare Macht der Klärung, der Reinigung, der Sammlung auf das Wesentliche. Beten will dabei gelernt sein. Beten will geübt sein. Die äußere Form ist ganz verschieden. Jeder betet auf seine Weise und höchst originell. Die äußere Form ist eine Hilfe, damit mein Inneres in die passende Schwingung kommt. Damit ich mich einschwingen kann in die Schwingungen Gottes. Und das verändert. Gibt es eine besondere Zeit für das Gebet? Ich glaube nicht. Jede Zeit, jeder Augenblick ist geeignet, dass ich mich mit dem größeren Geist Gottes versuche zu verbinden. Bringt das was? Fragen sehr nutzerorientierte Menschen vielleicht. Nochmal Dietrich Bonhoeffer, den ich sehr verehre und schätze. Dietrich Bonhoeffer sagt einmal in einer seiner Schriften, nicht alle unsere Bitten, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Nicht alle unsere Bitten, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Die Verheißung Gottes für uns heißt Leben in Fülle. Das kann anders sein, als meine konkreten Wünsche gerade aussehen. Darum braucht auch das Bittgebet so etwas wie eine Reinigung, eine Klärung, damit das richtige Bahn nimmt. Time to pray. Das Wichtigste am Gebet ist, dass ich es tue, auf meine Weise. Und dass ich mich immer wieder einübe. Und damit ich dieses Organ des Hörens, das wir haben, dass wir es einstimmen, um die Stimme Gottes in dieser Welt herauszuhören und Orientierung zu bekommen. Und damit wir spüren, you'll never walk alone, einer geht mit, Gott ist schon da.